Deutschlandfunk. Lesezeit.
Im Studio begrüßt Sie Carsten Hug. In den Dezemberausgaben der Lesezeit laden wir Schriftstellerinnen und Schriftsteller mit eigens für den Deutschlandfunk verfassten Texten ein. So auch den in Salzburg geborenen und in den USA lebenden Erich Wolfgang Squara. Squara, der viele Jahre als Universitätsprofessor in San Diego wirkte und sich zum literarischen Schreiben regelmäßig nach Paris und Florenz zurückzog, begann sein schriftstellerisches Schaffen als Lyriker. Es folgten zahlreiche Romane, zuletzt Mare Nostrum oder Ein Bahnhof für jene, die ankommen. Für die Lesezeit kehrt Erich Wolfgang Squara zu seinen Wurzeln zurück. Sprungbrett und Sarg heißt ein Gedichtzyklus, in dem der Autor, der im November seinen 75. Geburtstag feierte, von Lebensorten wie Rom, Florenz oder Lucca Abschied nimmt. In elegischem, doch leichtem Ton beschwört Squara noch einmal die Schönheit des Lebens und der Kunst, zugleich stellt er sich dem Alter und der Vergänglichkeit. Ich habe ihn eingangs gefragt, ob ihn die Lyrik in den vielen Jahrzehnten des Schreibens immer begleitet hat oder ob es irgendwann einen Schwerpunkt auf der Prosa gab.
Nein, ich glaube, dass ich eigentlich zeitlebens die Lyrik für gleichbedeutend oder wichtig für mich empfunden habe als das Prosa-Schreiben. Nur natürlich schreibt man Lyrik nicht en masse, das ist ganz klar. Ein Gedicht ist ein Geschenk.
Sind diese Gedichte eine Form von Selbstgespräch? Es gibt oft das Du im Gedicht, es ist aber nicht eine Person, die angesprochen ist, sondern ich hatte den Eindruck, das Du ist eigentlich das lyrische Ich.
Sie haben recht natürlich, ja, dass das Du, wenn immer es auftaucht, ist meist ein Selbstgespräch. Und ich glaube, in meinen Gedichten habe ich immer mehr nicht Beschreibungen von Naturbildern oder etwas geben wollen, sondern von Gedanken, die mir durch den Kopf gingen. Und dieses Du ist eine Art, sich selber zur Ordnung rufen oder sich selber etwas bewusst werden in diesem Sinne. Aber im Grunde mache ich das ja in den Romanen auch. Nur eben kann man es da gestalten und auf längere Zeiträume hin verschwinden lassen. Aber es ist doch immer da, diese Art von Du, denn ich rede eigentlich nicht mit jemand anderem oder mit Erinnerungen an jemanden, aber nicht im gegenwärtigen Sinne.
War das immer schon so oder ist es eine Frage der Lebensumstände, eine Frage des Alters vielleicht?
Ich glaube, es war immer so. Es ist einfach so, dass ich durch meine Lebenswahl und meine Lebensumstände doch sehr viel allein bin und eigentlich sehr wenig Kontakt mit Menschen hatte oder sehr selten, sagen wir so. Ich lebe in Amerika. Das ist ein Land, wo ich mit den Leuten wenig spreche, weil sie mich wenig interessieren, muss ich ehrlich sagen. Ich glaube doch, dass es eine Art von Ersatz ist für was man Gesellschaft oder Freunde oder was immer nennen könnte. Aber das war immer schon so. Ich meine, ich habe ja angefangen mit 3 kleinen Gedichtbänden. Da war ich 22, 23 Jahre alt. Und dann mit 26 kam das erste Prosabuch. Und dann natürlich wurde die Prosa in den Augen eines Menschen, der mein Leben betrachtet, bestimmender. Aber für mich selber nicht wichtiger. Ich meine, für mich ist ein Gedicht genauso wichtig wie eine Prosaseite.
Sie leben in den USA. Das war ja lange Zeit nicht so. Sie haben ja eigentlich Europa, Florenz als einen zweiten Lebensort gehabt. Wie wichtig sind denn diese Orte, vor allen Dingen in Europa? Wie wichtig ist Florenz für Sie fürs Schreiben gewesen?
Im Grunde war ich doch immer weg. Es mag den Anschein haben, als hätte ich früher lange schon in Italien, in Frankreich gewohnt. Aber es war doch immer so, ich bin doch nur Universitätsprofessor geworden, weil ich wusste, da musst du nicht viel arbeiten, sage ich ganz stolz und offen. Denn man hat 6 Monate fast Ferien im Jahr und diese Zeit war ich immer in Europa und da war ich immer in Frankreich oder in Italien. Eines ist richtig, ich habe mit 18 Jahren, gleich nach der Matura, wie wir in Österreich sagen, Abitur, habe ich Salzburg verlassen, also meine Kindheitsstadt, und bin dann nie mehr wieder nach Salzburg zurückgekehrt. Aber eben habe in Paris studiert. studiert, habe dann in Frankreich viele Jahre verbracht. Aber als Student sagt man ja nicht, ich lebe hier, das sagt man, ich studiere hier. Ja. Und nur bin ich dann nie mehr weggekommen von Frankreich. Ich liebe Frankreich und habe auch 40 Jahre immer eine kleine Mietwohnung dort gehabt, obwohl sie halb leer stand, das halbe Jahr. Aber das ist schon richtig. Ich meine, ich habe mich wohlgefühlt in der französischen Sprache, Kultur und dann in der italienischen gleichermaßen. Und daher, ja, ich habe die letzten 15 Jahre in Florenz verbracht, aber da war ja das meiste schon geschrieben. Ich meine, ja, da habe ich noch sicher zwei Bücher, zwei Romane geschrieben, aber das empfinde ich gar nicht so als Arbeitsstadt, sondern eher schon eine langsamer werden statt mit dem Glück da zu sein. Es ist ja einfach in Italien, wenn man aufwacht und man dreht ein Radio an und man hört die Sprache, ist man schon glücklich. Das reicht schon. Und genau das ist gerade in Österreich, wo man so ein verwahrlostes Deutsch redet, ist man schon unglücklich. Deshalb bin ich ja auch weg, ganz jung schon. Und in Frankreich das Gleiche. Also für mich war das immer eine Notwendigkeit. Und Amerika war keine Notwendigkeit. Das war eben nur das einzige Land, wo man einen sogenannten Dichter oder Schreibenden oder was immer das ist, eine Professur anbietet. Das macht man in Europa nicht. Da ist diese strenge Trennung zwischen Akademie und Kunst. Und ganz selten gelingt da eine Brücke zwischen diesen beiden Bereichen. Wogegen in den USA ist das fast natürlich, dass jede Universität, die ein bisschen auf sich hält, einen Artist in Residence oder Writer in Residence oder wie immer haben will. Und das hat mir zum Glück eine Chance geboten, also immer schreiben zu können und ein gesichertes Einkommen zu haben. Und ich habe das gar nicht bemerkt, dass über diese Situation 50 Jahre vergangen sind. Also ich war immer alle zwei, drei Monate hin und her geflogen. Und jetzt will ich das nicht mehr, weil langsam werde ich dafür ein bisschen zu müde und zu alt. Aber das war eigentlich das einzige Glück, das ich kannte, dieses Hin und Her, Hin und Her. Aber ich fühle mich ganz und gar nur als Europäer.
Sie leben ja mit Englisch, mit Deutsch, Ihrer Muttersprache, mit Italienisch, mit Französisch. Wir werden gleich hören, dass Sie auch in Italienisch schreiben. Wie wichtig sind denn diese unterschiedlichen Sprachen für Ihre dichterische Sprache?
Also ich würde, wie ich es empfinde, ich schreibe nur Deutsch. Also das steht fest. Ich bin ein österreichischer Dichter deutscher Sprache, wenn ich überhaupt etwas bin. Aber es ist mir dann geschehen, das sind wirklich so kleine Geschenke, so Glücksmomente, dass ich gerade im Italienischen in den letzten 10-12 Jahren auf einmal immer wieder Italienisch schreiben wollte. Einfach weil ich im Grunde fast auf eine manische Art begeistert bin oder war von der Schönheit der Sprache. Also ich sage dann irgendwas scrivere, das zum Beispiel in dem Schreiben, scrivere ist doch so ein schönes Wort, viel schöner als Schreiben, ja, obwohl Schreiben auch schön ist, aber Sie verstehen vielleicht, was ich meine. Und dann habe ich auf einmal angefangen, ein paar italienische Gedichte zu schreiben, weniger auf Französisch. Weiß nicht warum, weil ich viel mehr Jahre in Frankreich war, wenn ich einfach Bilanz ziehen wollte, als in Italien. Aber vielleicht ist die Liebe zu Italien doch die größere, heimlich, also oder unbewusst. Und dann habe ich diese Gedichte mir angesehen und zuerst mal gedacht, na gut, das ist für den Papierkorb oder für meine Tagebücher oder etwas. Und dann aber habe ich es einigen Leuten gezeigt, also einigen Autoren in Italien, die sagten, nein, das ist doch gut, was du da gemacht hast, das musst du weiterverfolgen, das ist doch gut. Und das waren Menschen, von denen ich glaube, dass sie mir nicht nur schmeicheln wollten, sondern auch mir gesagt hätten, ja, das lass du lieber bleiben. Ja. Und dann habe ich halt gesagt, ja, weitermachen geht eh nicht. Weil für mich heißt ein Gedicht, das fällt vom Himmel auf mich runter. Und dann, wenn es da ist, ist es da. Aber dann sind halt einige entstanden und ich freue mich drüber. Freue mich deshalb, weil irgendwie es eine Art von Nähe zu Italien in mir bewirkt und ausdrückt, eine Dankbarkeit vielleicht. Dankbarkeit, ich bin Italien unendlich dankbar.
In den Gedichten, die wir jetzt gleich hören werden, das ist eine Auswahl von verschiedenen Gedichten. Können Sie selber sagen, worum es da geht? Wollen Sie das sagen? Oder wollen wir uns das gleich anhören?
Ich würde gerne etwas sagen wollen, wenn ich wüsste, was ich sagen soll, muss ich ehrlich gestehen. Also für mich beim Schreiben, wenn ich einen Roman schreibe oder einen Erzählband, weiß ich natürlich, was ich will. Und habe ich eine Art von innerem Skript oder ein Drehbuch im Kopf, ja, das man dann sehr oft verlässt und man geht in eine andere Richtung. Aber immerhin, man beginnt mit einer Art von innerem Drehbuch. Beim Gedichteschreiben, das geht ja so schnell. Ich meine, wenn Ihnen ein Gedicht einfällt, anders kann man nicht sagen, das ist in 5 oder in 10 Minuten in Rohschrift auf dem Papier. Natürlich kann man das dann nicht so stehen lassen und muss ein bisschen daran an der Musikalität, am Rhythmus, an der Klarheit, am Sinn des Ganzen arbeiten. Aber das ist für mich eigentlich nie ein Thema gewesen. Also ich will, wenn ich ein Gedicht schreibe, dass es am Ende mir gefällt. Und das ist eine Frage der Musikalität vor allem. Und wenn ich das Gefühl habe, das ist jetzt fertig, dann ist es fertig. Und dann lege ich es weg, weil was macht man mit einem Gedicht? Und wenn man das über 20 oder 25 Jahre so betreibt, hat man wieder mal ein kleines Bändchen beisammen. Ja? Und das vergesse ich dann zu veröffentlichen zum Teil.
Dann hoffe ich, dass aus den Gedichten, die Sie jetzt gleich lesen werden, nochmal ein Buch, ein Bändchen entsteht und bitte Sie zu lesen.
Das hoffe ich auch, ja. Gut, ja, gerne. Frage: Warum wird es so schwer, deinen Herbst zu bewahren, wenn um dich alles welkt und die Sonne schon wieder untergeht, gleich wie es scheint nach deinem Erwachen? Du kommst mit dem Schauen nicht zurecht, schnappst gierig nach Bildern, ein an Land geworfener Fisch. Wie bliebe Zeit zum Innehalten, zum Begreifen der Straße, die du gehst? Kein Ausweg. Seine Gedichte haben ihn entlassen, es herrscht die große Ausweglosigkeit. Aber wie geschäftig er bleibt, als schriebe er trotzdem weiter da vorne auf der Bank aus Stein, ein Gedicht, das nicht von Trauer berichtet, sondern vom frohen Zerbrechen der Tage. Er hat die Nachrichten alle gehört. Die Flüge sind abgesagt, die Brücken gesperrt, zerrissen die Schienen, endlich kein Ausweg mehr. Er wird bleiben, Gedicht und Konkurs seine Nachbarn. Die Wände sind dünn, er hört jede Silbe ungewollt in Frieden. An der Bank aus Stein darf er vorübergehen, sie selber ist das Gedicht. So viel Gegenwart, wie Freud in seiner Nutzlosigkeit. Luca, Ristorante Giglio. Pranzo o cena? 30 oder 40 Jahre? Ich habe die Menschen, die ich liebte, an diesen Ort, in diesen Raum geführt. Vielleicht sind einige mir entschlüpft, ich weiß es nicht. Nun unbegleitet wieder, ohne Zuversicht, dass meine Auserwählten jemals fühlten, worauf es ankam, wie über Pranzo o cena Ewigkeit entstehen kann. Solche Gedanken denkt ein alter Narr, ein Sänger nach seinem letzten Auftritt auf der Bühne. Il Teatro auf der Piazza draußen wartet still. Jetzt Briefe schreiben an sie alle, die hier mit mir zu Tisch gesessen haben. Man fordert Erinnerung nicht ein. Ich habe meine Gastfreundschaft vergeudet wie die Liebe, und jede Liebe war die einzige Liebe, an wen die Briefe schreiben, als an mich allein. Sommer. Auf einmal ist der Sommer, der ersehnte, versäumte und beweinte Sommer, ganz um dich. Er muss nicht mehr erwartet werden. Er steckt in dir. Du gehst nicht in den Sommer, du bist der Sommer, wenn du auch der Herbst schon bist. Du siehst den Doppelstern, der dir gehört. Er kehrt zurück zu dir im Blütenblumenduft. Du gehst vorbei an 1000 Jahre alten Kirchen, bist ganz allein auf diesen leeren Straßen. Gut aufgehoben weißt du dich. Das ist der Sommer. Allein sein ohne Angst. Gehen ohne Ziel bei Nacht. Wie willst du dich an Wintertagen an deinen Bildern wärmen? Wie sie ernten, halten, du hast keine Taschen, kein Erinnern mehr. Zu viel ist dir entfallen. Die du liebtest, glaubten nicht an deine Liebe. Und wer dich liebte, wer ist der Helle? Hast du Nacht für Nacht den Doppelstern befragt. Mit deinen Feinden in der Überzahl darfst du von Einsamkeit nicht sprechen. Der Mond im Rücken strahlt dich meuchlings an, der sommergroße, wunderbare Mond. Mantalcino Unendlichkeit. Wo Ertrinken in Schönheit dich umsäumt, kann kein Tag, kein Herbst zu Ende gehen. Wo die erfüllten Weine reifen, muss keiner sie trinken. Bewusstsein reicht aus. Die Freude in den Blicken, den Stimmen der Alten und Jungen muss deine Freude werden. Steinige Erde, jeder Kieselkristall und verkrustet, baut dir ein Haus umgeben von Ernte und grausamer Fülle und denkbarer Ankunft. Aber versprochen ist dir nichts, kein Haus, keine Rückkehr an diesen Ort. Oder irrst du? Und wäre jede Verheißung schon eingelöst und feste Heimat? Auf deine glaublosen Augen kommt es nicht an. Laternen im vorletzten Licht. Bilanz. Wie nie zuvor in einem Jahr habe ich mich nach der Liebe gesehnt und nach neuen Gedichten. Was jetzt zu Ende geht, denn es besteht kein Anlass zur Hoffnung auf Wunder, ist ein Jahr ohne die Liebe und ohne ein Gedicht. Mehr als irgendeiner habe ich mich verlaufen in meiner Gier nach dem geraden Weg. Ich muss glauben, mein Hunger nach Klarheit sei ein Irrtum wie meine Sehnsucht. Wie darf ich für morgen erhoffen, was mir gestern nicht glückte? Wie dürfte ich heute sagen, wenn ich weiß, dass ich den Tag nicht bestanden habe? Sprungbrett und Sarg. Du wachst auf, abrupt, außer Atem, hast geträumt von vielem, das war und sein wird, Erwartungen, Plänen. Das war dein Leben bisher, das wird morgen sein, in einem Monat, in einem Jahr. Zumeist kommt es so, wie wir glauben. Nur selten stürzt alles zusammen, nur selten bricht das Unglück auf dich herein oder das Wunder. Und die Summe des Ganzen, die Zwischensumme, solange du lebst, träumst, erwachst, ist das Leben. Ist dein Leben mehr oder weniger wert, weil du dies und jenes gehabt, getan, unterlassen hast, es noch haben, tun, unterschlagen wirst? Ist dein Leben nur Wachsein oder auch Schlaf, nur das Geleistete, Erreichte, Bestandene oder im gleichen Maß das Versäumte, Verfehlte, deine Konkurse, deine Feigheit vor dem Augenblick? Dieser Sprung aus dem Traum ins Grell wache, wund deine Brust, deine Augen verklebt. Nur gut, dass du nichts sagen musst in deinem Erwachen. Keiner erwartet von dir eine Bergpredigt. Du hättest keine Stimme in dir und keinen Glauben. Erinnerst dich in dieser Minute, sie ist alles an nichts. Deine Menschen, falls es die gab oder nicht gab, sind dir fern. Du hast sie nicht vergessen, das nicht. Du siehst nur keinen von deinen Menschen. Du zwingst deine Augen, sich zu öffnen, der Himmel ist grau. Und gleich begehst du den alten Fehler. Du beziehst seine Drohung, seine Trauer auf dich. Du meinst, dir allein sei die Sonne entzogen, dir allein stoße der Tag zu. Nicht sanft, selten sanftes. Nein, dein wildes Erwachen, eine Kollision, ein Unfall, womit, mit wem? Sinke zurück in dein Bett. Aber auch das kannst du nicht. Es ist nicht dein Sarg. Dein Bett ist dein Sprungbrett. Hinein in alles, was weh tut, was Lust bringt, in dieser Folge. Dein Bett, nicht dein Sarg. Reib dir den Sand aus den Augen. Werde wach, gerade weil es dir schwerfällt. In Geschäften. Von der Dringlichkeit, dich wiederzusehen, auf das du mich fortschickst. Unterwegs, Expresszug Berlin-Paris, nur zum Beispiel. Du schreckst auf, die Sonne ist fortgerutscht, bald fällt ein Kopf zur Seite. Wäre es deiner? Dein Kopf schläft wieder ein. Eiliger sind keine Geschäfte und nicht von größerem Gewicht als die unerwiderte Liebe. Wenn dein Auftritt nicht überzeugt, und wie könnte er, schau dich nur an, wozu die Reise? Wirfst 1000 Meilen, 1000 Jahre auf den Tisch für eine abgesperrte Tür im Gegenzug. Der Handel scheint dir gut. Mitternacht vorüber. Du weißt, wo ich bin. Ich sitze in der Bar an der Ecke und warte auf dich. Du wirst nicht kommen, denn du bist bereits hier. Ich trinke Sancerre wie du. Nie gab es Streit zwischen uns über die Wahl unserer Weine. Das war immerhin viel. Hast du wirklich gesagt, ich hätte dich zerstört? Ich liebe die Anklage. Sie kommt ja von dir. Bin 2 Augen, 2 Gläser Sancerre, eine schreibende Hand. Unser Feigenbäumchen auf dem Balkon ist gründlich verdorrt in der Hitze des Sommers und die Schuld liegt bei mir. Meine Libelle, mein Runaway Child, gleich wirst du eintreten und längst steht dein Glas bereit. Der Kellner fragt, warum ich stets 2 Gläser auf einmal bestelle. Bereit sein ist alles, belehre ich ihn. Niemand beherrscht das Verlassen wie du. Deine Strenge ist unbedingt. Der Tod sollte bei dir zur Schule gehen. Komm, es wird Zeit zu schlafen. Wir schauen zum Himmel hoch und sehen nichts. Wir schweigen. Dazwischen die Sterne. Warten. Keinem ist das Warten vertraut wie mir und keiner beherrscht es so schlecht. Ich warte ohne Unterschied auf die Post und das Wunder, warte auf Ankunft und brenne vor Reisefieber, will schweigen und werfe mit Worten um mich. Nur das Nicht-Erwartete trifft ein. Und umsonst ist das Warten. Diese Erfahrung ist kein Gesetz. Sie ist schlimmer. Das Ende, das ich erwarte. Nicht mit Ungeduld wie den Briefträger, aber mit derselben Bestimmtheit. Enttäuscht mich nicht. Es kauft mich auf Raten. So komme ich billiger. Nicht alles auf einmal. Wo kämen wir hin? Neugierde, die dich kaum noch erschrickt. Unmut der Frauen, wenn du sie anblickst. Was untersteht er sich? Was sonst noch? Dein niemals letztes Wort. L'incidente. Se tu ami un paese, un luogo, una città, ne diventi parte senza accorgerti. È dunque giusto che il buono ed il male ti accadono proprio lì. Se dato la scelta dove morire, non ti occorre nessun pensiero. Qui, dove altro? Qui. Vivi bene con tante certezze. Non comprendi le strade altrui. Per il grande abisso tra voi ti rimangono sempre lontane. Rimane distante in stesso modo il lago di sangue che hai versato sul suolo di marmo della chiesa, dove ora tu riapri gli occhi. Tu chiedi: ma che sto facendo in una chiesa? Non hai coscienza della tua caduta, quel pure primo abbraccio di addio vicino. I dottori silenti si affrettano nelle sale sterili dell'ospedale. Tanti malati, tante urgenze. Chi, quando mai, avrebbe tempo o voglia di una parola adatta a guarire? Der Unfall. Wenn du ein Land, einen Ort, eine Stadt liebst, wirst du Teil davon, ohne es zu merken. Es ist also richtig, wenn das Gute und das Schlimme dir genau dort widerfahren. Wenn du die Wahl hast, wo du sterben willst, musst du nicht überlegen. Hier, wo sonst? Hier. Du lebst gut mit so viel Bestimmtheit. Verstehst nicht die Straßen der anderen. Wegen der großen Kluft zwischen euch bleiben sie dir immer in weiter Ferne. Fern bleibt dir auf gleiche Weise der See aus Blut, das du vergossen hast, auf dem Boden aus Marmor der Kirche, wo du jetzt wieder die Augen öffnest. Du fragst: Was mache ich hier in einer Kirche? Du bist dir deines Sturzes nicht bewusst, jener nun ersten Umarmung von nahem Abschied. Die schweigsamen Ärzte hasten dahin in den sterilen Sälen des Krankenhauses. So viele Kranke, so viele Notfälle. Wer hätte jemals Zeit oder Lust auf ein Wort, das zu heilen vermag? Scrivere. Scrivere una parola quando ti prende la fame, una fame senza volto né nome. Scrivere forse una parola sbagliata, nella speranza che non può sbagliare il nero pesante dell'inchiostro, che obbedisce alla penna, tenuta in una mano calda, viva e impaziente, di fissare la sola parola, quella giusta, in assenza di corpo e pelle e voce. Scrivere, per sostituire le carezze di ieri e domani, il presente non offre carezze. Ciò che ti manca, e manca tutto, tu ti manchi a te stesso, e la parola scritta, l'atto di scrivere, la tua parola vana, non vana mai. Schreiben. Ein Wort aufschreiben, wenn dich der Hunger packt. Ein Hunger ohne Gesicht noch Namen. Vielleicht ein verfehltes Wort schreiben, in der Hoffnung, dass die tiefe Schwärze der Tinte nicht irren kann, die dem Federhalter gehorcht, in einer warmen Hand, lebendig und erfüllt von Ungeduld, das eine richtige Wort festzuhalten, im Fehlen von Körper und Haut und Stimme. Schreiben, um die Zärtlichkeiten von gestern und morgen zu ersetzen. Das Jetzt bietet keine Zärtlichkeiten. Was dir fehlt, und es fehlt an allem, du fehlst dir selbst, ist das geschriebene Wort, das Schreiben als Tun, dein zweckloses, niemals vergebliches Wort.
Erich Wolfgang Squara las aus seinen Gedichten in Deutsch und zuletzt auch Italienisch. Die Romane des Autors sind im Surkamp Verlag und in der Wiener Edition Korrespondenzen erschienen. Nach den Nachrichten folgt die Sendung Querköpfe. Am Mikrofon war Carsten Huck.